Können Sie das mit der Bundesregierung verweisen? Und dafür sind gesegnet und Herren, weil wir kurz die Ehre geben und ihm die Zeit zur Verfügung stellen, dass er zu uns reden kann und dass er ja, uns begegnen kann und uns segnen kann. Viele andere Menschen nutzen den Sonntag, um mit Freitag zu verbringen, in Urlaub zu fahren oder andere Dinge zu tun, fortzuschreiten. Und ich glaube, wenn wir Gott Zeit zur Verfügung stellen, unsere Zeit, und dann wird er uns auch dafür segnen und uns schenken. Genau. Wir möchten heute Morgen ein Wort betrachten aus dem Galaterbrief. Das ist uns sehr selten vor, dass wir aus dem Galaterbrief mal ein Wort betrachten. Ich habe den Text mitgebracht, den wir von den Einblenden. Genau. Galater 1, 5, 1 bis 6, und eigentlich ist der Vers 6 der entscheidende. Vielleicht können wir noch mal kurz aufstehen, soweit es möglich ist, und lesen das Wort. Und dann beten wir uns, dass wir nochmal Platz nehmen. Also, da heißt es, zur Freiheit hat Christus uns beigemacht. Steht nun fest, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich auch sage euch, dass Christus euch nichts tun wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal, jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun vermisst. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die auch für uns geweiht wird. Ja, okay, ich habe den zweiten Teil des Antworts, aber ich lese vor. Wir geben warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereit hat. Uns diese Hoffnung verdanken wir den Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er bestimmt oder unbestimmt ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. So wird das mal das Wort stehen und gehen wir mal. Herr Jesus, danke auch für den Text und für das Wort, das du uns schenkst, auch für diese Zeit. Du hast dein Volk damit beschenkt und mit Klarheit gegeben über das, was du dir vorstellst. So möchte ich auch heute Morgen Klarheit bekommen für das, was du dir für unser Leben vorstellst. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Du schenkst das, was wir brauchen, weil du uns liebst. Dafür danken wir dir voraus. Amen.
Amen.
Amen. Wir möchten wieder Platz nehmen. Ist die schon, die meisten von euch sind ja auch Autofahrer. Und die Frage ist, bist du schon mal geblitzt worden? Also ich bin schon ein paar Mal geblitzt worden, glaube ich, weil man erzählt hat, dann im Autofahrtmöglichkeit. Und ich glaube, es ist eigentlich ein unangenehmes Gefühl der Schuld. Und es ist auch nicht schön, wenn man als Gesetzesübertreter überführt wird. Das ist nicht das, was man kein zweites Mal kostet es noch was. Und seit neuestem immer mehr. So. Hier in diesem Galaterbrief, da geht es eigentlich darum, dass diese Galaten, die Christen in Galatien, manche vermuten, dass dass die Gemeinde in der Südtürkei war, Antiochien, Derbe, Ikonien und Lystra, diese Gemeinden, die in der ersten Missionsreise gegründet wurden, das Südgalater-Theorem, dass diese Gläubigen wurden von Judenchristen besucht und diese Judenchristen haben versucht, die Beschneidung und andere Gesetze diesen zum Glauben gekommen, wieder aufzuladen, aufzubürden. Und die haben behauptet, dass man nur so ganz in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann, was wir ja nicht glauben. So, das Gesetz einzuhalten, ist einerseits gut, aber wenn man das Gesetz übertritt, fühlt man sich nicht gut. Und wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Und der Paulus, da war eine verunsicherte Christenheit in Galatien, in dieser Gegend, wo mehrere Gemeinden sicherlich waren. Eine Unsicherheit. Paulus kritisiert in diesem Brief, in diesem Galaterbrief, diese Christen und sagt, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Wer hat euch so durcheinander gebracht? Wisst ihr, Geschwister, ich glaube, in unseren Tagen sind manche auch etwas durcheinander gebracht. Die einen sagen ja, diese Form des Glaubens ist nur richtig. Die anderen sagen ja, da müssen andere Dinge betonen, wie den Samstag, den Sabbat. Sonst sind wir nicht richtig, wir müssen das Gesetz umsetzen. Und solche unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedliche Lehrmeinungen. Paulus schreibt an die Gemeinde Ephesus, aber auch an die Region, in der Gemeinde Ephesus war, wo andere Gemeinden waren, er sagt, denn wir sollen nicht unmündig sein, also in Epheser 4,14, hin und her geworfen und hergetrieben von jedem Winterlehre. Wenn du ins Internet gehst oder irgendwie da dich in die Formen herumtreibst, dann hörst du die Idee und die Idee und diese Endzeittheorie und dann die andere und diese Systematik und solche Dinge. Und wenn man da alles überall drauf eingeht, zum Schluss ist man vermutlich durcheinander. Paulus sagt an einer anderen Stelle und sagt, wer hat euch verzaubert? Wer ist ihr Unverständiger? Wer hat euch durcheinander gemacht? Wer hat euch verzaubert? Das heißt, wer hat euch manipuliert? Ihr habt euch manipulieren lassen von irgendwelchen Leuten. Das muss man tun, das muss man tun. Wer hat tätig, das ist die Lehre, in der Wohlstandslehre, wenn du richtig glaubst, sonst wirst du weinen. Glauben du richtig? Und die anderen sagen, wenn du richtig glaubst, dann wirst du gesund. Dann bist du gesund. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn du krank bist, dann glaubst du nicht. Solche Ideen, solche Winde der Lehre, der eine der das, der andere der das. Und die Frage ist, wie bekommen wir ein gutes Glaubensfundament? Wo finden wir einen Anker? Ja, das war eine Botschaft über Galater 6,18. Das ist eine sehr wichtige Stelle, wenn es um Unsicherheit geht. Unser Anker reicht hinein ins Heiligtum. Und das Heiligtum ist die Gegenwart Gottes. Das heißt, wir sind im Heiligtum Gottes verankert. Unser Glaube ist im Heiligtum Gottes verankert. Dort ist unsere Sicherheit. Dort ist unsere Stabilität zu finden. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch schon durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet. Was der Tod von Christus für uns bedeutet, das geht es. Diese Juden, Christen wollten zurück zum alten Bekannten. Und das ist so die Gefahr auch, vielleicht in unserem Fall, zurück zum alten Bekannten. Ja? Okay. Juden kamen nicht von dieser, wissen ja, Sinai in den Verbote bekommen, das ist ein sehr gutes Gesetz in den Teil. Buchstaben getreu umgesetzt haben, während sie Dünger und Bier von 10. Tagen im Detail versucht haben, Gott zu gefallen, indem sie das Gesetz gehalten haben. Und Paulus will wieder Aufklärung bringen. Um was geht es denn überhaupt? Geht es jetzt um peinlich genaue Gesetzeserfüllung? Oder um was geht es? Er schreibt dann, ihr habt den Geist Gottes bekommen, weil ihr den Vorschriften, also habt ihr den Geist Gottes bekommen als Frage, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt. Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft im Glauben angenommen habt? Warum habt ihr den Geist Gottes bekommen? Natürlich nicht, weil wir Vorschriften befolgt haben, sondern weil wir die Botschaft von Jesus angenommen haben. Und dann heißt es weiter in Galater 3,3: In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Zurück zum Alter gegangen. Paulus schreibt an Leute, die auch das Judentum kannten, vielleicht da Juden Christen waren, die sich zu Christus bekehrt haben. Ihr habt im Geist angefangen und wollt ihr jetzt aus eigener Kraft das Ziel erreichen, indem ihr wieder Gesetzesvorschriften und Gesetze befolgen und einhalten wollt. Übrigens, die Bibel sagt, das Gesetz ist nicht schlecht, das Gesetz ist gut. Diese 10 Gebote sind gut. Das Wort Gottes auch im Alten Testament ist gut, ist nützlich zu lernen. Aber was nicht gut ist, wenn wir meinen, wenn wir dieses Wort in eigener Kraft leben wollen, dass das dann gefällt. Das geht nicht. Wir können nicht. Und zwar, das ist unmöglich. Paulus sagt das in Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Wer also das Einhalten der Gesetzesvorschriften als das Fundament seiner Christlichkeit betrachtet, das steht unter einem Fluch. Schreibt Paulus. Also, wir sollten schon unter die Grundlagen unseres Glaubens überprüfen. Wollen wir Gott gefallen, wenn wir Gesetzesvorschriften einhalten, aus eigener Kraft? Oder wie wollen wir Gott gefallen? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, schreibt Paulus. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Was heißt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, in der rechten Beziehung oder Stellung zu Gott zu stehen. Also richtig vor Gott zu sein. Das zu tun, was nach Gottes Maßstab richtig ist. Rechtfertigung und gerecht ist die gerechte Stellung und in der richtigen Stellung vor Gott zu sein. Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Wann bin ich in der richtigen Stellung vor Gott? Abraham hat Gott geglaubt. Und das hat ihn zur Gerechtigkeit verholfen. Da hat ihm Gott das zur Gerechtigkeit angerechnet. die Sitzgebung kann er erst später, nachdem Israel aus Ägypten praktisch herausgeführt wurde durch Mose. Nun, welche Gehorsam versuchen wir zu praktizieren? Die Bibel spricht da auch von Gehorsam. Also die Frage wäre, Paulus würde sagen, ja, wozu brauchen wir überhaupt dann das Gesetz? Wenn das Gesetz so unwichtig ist, wozu brauchen wir das? Lass uns das Gesetz so abschaffen. Es gibt übrigens Leute, die sagen, das alte Testament brauchen wir nicht mehr. Wir haben nur unser Glaube gegründet nur auf dem Neuen Testament. Richtig ist, das Neue, das alte Testament ist das Testament des Gesetzes, das ist die Zeit der Gesetzgebung des Gesetzes, das ist der Bund, mit der Gesetzesbund, und mit Jesus beginnt die Zeitalter der Gnade. Das ist richtig. So, genau. Welche Gehorsam sollten wir nun praktizieren? Auf was sollen wir uns verlassen? Viele machen da den Rückschluss und sagen, hey, wenn der Glaube so wichtig ist, ich glaube, dass Gott existiert. Ich glaube das. Und wenn die Bibel sagt, ja, wenn gerecht wird, deines Glaubens leben, dann bin ich ja auch noch verbunden. Dann brauche ich ja nichts anderes zu tun, als weiterhin dazu zu stehen, dass ich bekenne, ich glaube, dass Gott existiert. Das ist zu wenig. Abraham hat Gott geglaubt. Und Gott hat Abraham gesagt, du wirst deinen Sohn geboren. Und Abraham und die Moelle hat immer noch keinen eigenen Sohn, Isaac. Und es heißt im Wort im Neuen Testament, dass er über die Zeit des, über die normale Zeit, wo man zeugungsfähig ist, hinaus war. Und dann hat Gott durch einen Jünger Abraham einen Sohn geschickt. So, und dann hat Gott gesagt, einige Zeit später, als der Sohn schon etwas größer war, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, und opfer ihn auf den Berg, in Korea, geworfen. Und jetzt war bestimmt Abraham auch durch deine Hand. Der eine Seite hat er bis 90 oder wie alt er war, warum müssen diese meinen Sohn haben? Und jetzt sagt Gott zu ihm, schlacht ihn, opfer ihn. Übrigens, die Völker um Israel herum haben auch Kinder geopfert. Haben Gott gibt ihren Göttern, ihren Götzen, Kinder geopfert. Furchtbar, denn das Wort müsste dein Sohn, deine Mutter opfern. Und was macht er da? Wir hören nicht, dass er sagt. Aber er hat was gesagt, ich brauche eine Nachkomme und deine Nachkomme hat zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Das passt doch nicht zusammen. Habe ich nicht richtig verstanden, was du gesagt hast? Nein, Abraham hat richtig verstanden. Was macht er? Er packt seinen Esel und seinen Sohn in Brötchen und marschiert los, er handelt. Glaube bedeutet auch zu handeln. Wenn wir wüssten, dass in vier Wochen ein Krieg beginnt, dann dürften wir bis nächste Woche Lebensmittel kaufen. Wir würden glauben, handeln. Glaube bedeutet, dass diese Überzeugung auch zu leben und zu handeln. Und zu Abraham geht mit seinem Sohn ab und der Sohn fragt, Vater, wir haben Holz, wir haben was für dich, ein Messer und wir haben alles, um ein Opfer zu bringen, aber wo ist das Opfer? Abraham sagt, ja, der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Und ich bin überzeugt, in Abrahams Herz war sein Sohn schon gestorben. Er hat innerlich
schon die Tat begangen. Im Glauben, er war bereit zu handeln. Er hat sieben Zeugen gehabt, Muskel und Gehorsam. Im Neuen Testament heißt es, er hatte einen Glauben, dass Gott auch diesen geopferten Sohn mit praktisch wieder aufstehen lassen könnte. So in der Richtung. Ja, und in der Welt. Das ist Glaube. Nicht einfach, Gott existiert, das glaube ich, und das hat auch nichts weiter zu tun. Ich habe ihn sowieso, dann bin ich als solche geglaubt und dann ist sowieso alles klar. So, was für einen Gehorsam leben wir? Leben wir einen Gesetzesgehorsam, in dem wir versuchen, Regeln einzuhalten, oder leben wir einen Glaubensgehorsam? Das, was Gott uns sagt, Gott ist eine Medien, oder? Er spricht zu uns auf mancherlei Weise, nachdem Gott auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, redet er heute oder jetzt durch seinen Sohn zu uns. Er redet zu uns. Gott redet zu dieser Menschheit. Und er redet auch zu uns. Und wenn er redet, bedeutet das, dass wir auf sein Leben reagieren dürfen. So, das Gesetz können wir ja gar nicht einhalten. Das Gesetz kann gar nicht eingehalten werden. Das bedeutet, also es heißt da hier in Vers 3, ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das heißt, alle Regeln einhalten, du musst alle Regeln einhalten, wenn du vor Gott gerecht sein willst. Alle Regeln einhalten, darf nicht eins missachten. Das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind zueinander, müssen wir bekennen und zugeben, das können wir nicht. Dann sind wir nicht in der Lage. Für all die Leute, die sagen, na, ich bin doch ein guter Mensch, ich gehe auch vielleicht an Weihnachten raus in die Kirche und ich habe niemanden erschossen, ich habe keine Bank ausgeraubt, ich zahle meine Steuern. Was will man von mir? Das reicht nicht. Wir können nicht 75% gut sein oder 95% gut und 5% Gesetze vertreten und erwarten, dass alles noch gut. Nein, wenn wir über Gesetzeswerke gerecht werden wollen, dann wird es nicht gelingen. Das sagt uns das Wort. Denn eines des Gesetzes gelungen ist, war Jesus. Jesus konnte und hat das Gesetz 100% eingehalten. So. Paulus schreibt in den Römer, wir sind alle Sünder und haben die Herrlichkeit Gottes verloren durch die Sünde, durch den Sündenfall. Wir sind allzumal Sünder. Die ganze Welt, alle Menschen nach dem Sündenfall sind Sünder. Sie können nicht vor Gott gerecht werden. Sie können nicht vor Gott glänzen. Es ist eine Sinnlosigkeit, Gesetzesgehorsam anzustreben. Also das Gesetz einhalten zu wollen, ist eine Sinnlosigkeit. Ich kann auch keine Kirche nicht gerecht sprechen. Das Wort Gottes kann nicht vorhin gerecht sprechen. Und das tut es nicht. Wer ein Gesetzeswerk einhalten will, steht unter einem Fluch. Wir können damit nicht vor Gott gefallen. Geht nicht. Das macht uns demütig. Und jetzt hier spricht es von Beschneidung. In Vers 5, Kapitel 5. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Also er spricht hier zu Leuten, die entweder Juden waren, zurück ins Judentum, in jüdische Rituale gehen wollen, oder auch vielleicht Heiden, die überlegt haben, vor sich hinzulassen, ins Judentum umzusteigen, weil Region, die römischen Reichen, da gab es keine wenigen Probleme am Anfang. Die Christen wurden halt als Sekte verstanden und dann gab es Widerstand und Probleme. So. Ich sage euch, Herr Paulus, dass Christen nichts nützen wird. Das Erlösen wird euch nichts nützen, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge noch einmal, jeden Menschen, der sich beschneidet, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das ganze Gesetz, alle Regeln, ganz perfekt, ohne Fehler. Wenn wir in der Schule Tests hatten, also manche waren gut, dann haben sie vielleicht von 10 Fragen 9 super beantwortet und einen nur halb. Aber wir haben 10 Fragen 100% beantwortet. Wer hat 100 Punkte bekommen? Natürlich gibt es ein paar super Abiturienten, die heute sagen, sie waren 1,0. Aber wie viele sind das? Die Masse ist das nicht. Und deshalb, wir können das, sind das ganze Gesetz zu tun schuldig, dass diese Unmöglichkeit sollte uns dazu bringen, dass unsere einzigste Rettung vor der Verdammnis ist unser Glaube an Gott. Und Glauben heißt auch Vertrauen. Dieses Wort, Pistis, dieses Griechische, übersetzt mit Glauben, Glauben, Vertrauen. Unsere Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung zum Dreieinigen Gott ist die einzige Rettung vor der Verdammnis. In Kolosser, was heißt denn Beschneidung? Was bedeutet Beschneidung? Kolosser 2,11 heißt es. Es gibt oder zuerst im Judentum, im Testament gab es eine Beschneidung, Jesus wurde ja auch geschnitten. Das ist die Entfernung der Woche von allen männlichen, also alle männlichen Menschen bei den Juden. Also praktisch das ist eine physische, eine sichtbare Beschneidung mit Händen. Das war die alttestamentliche Beschneidung. Und diese Beschneidung bedeutet dann auch übrigens, Abraham war es, also auf jeden Fall, der hat sich nachgegeben. Auf jeden Fall im Alten Testament wurde die Beschneidung angeordnet. Die Beschneidung zeigt auch die Volkszugehörigkeit. Geschnitten waren Juden, männliche Juden. Das ist die alttestamentliche Beschneidung. Dann gibt es eine andere Beschneidung. Paulus schreibt an die Kolosser, allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußeren Eingriff an einen Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Im Neuen Testament gibt es auch bei den Reden auch Paulus von einer Beschneidung. Aber nicht von einer durch Hände gemachten, einem manuellen, ein Ritual der Beschneidung, sondern er spricht von einem geistlichen Vorgang, der als Beschneidung bezeichnet wird. Nämlich das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. In anderen Worten, der alte Lebensstil der Sünde wird abgelegt und ein neuer Lebensstil des Glaubens wird begonnen. Ich kann auch sagen, das passiert in der Taufe. In der Taufe wird es symbolisch dargestellt. Eigentlich ist die Taufe sinngemäß das, was Beschneidung eigentlich meint. Das Alte wird beerdigt und so die Wasseroberfläche geht und wenn man rausguckt, dann beginnt ein neues Leben im Glauben. Jesus hat sich taufen lassen, obwohl er kein Sünder war. Er brauchte keine Bekehrung. Er war vor der Taufe und nach der Taufe genauso reinigt und perfekt. Aber er sagt zu Johannes dem Täufer, hey, lass das jetzt mal geschehen. Er wollte ein Musterbeispiel sein. Aber die Apostel in der Apostelgeschichte sagen, nach der Pfingstpredigt, ihr Brüder, was sollen wir tun? Was sagt der Petrus? Lasst euch taufen auf den Namen Jesus und so weiter. und praktisch, ja, und wir werden sogar des Heiligen Geistes empfangen. Das wird kommen. In anderen Worten, diese innere, im Herzen stattfindende Beschneidung, die soll sichtbar werden, indem ihr es proklamiert durch eure Taufe. Durch eure Taufe sagt ihr der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wir haben die Frucht gelesen. Wir gehören jetzt nicht mehr zu der sündigen Welt, sondern wir haben unser Leben in den Tod gegeben, dieses Alte. Und jetzt sind wir auferstanden mit Christus und mit ihm sind wir errettet, erlöst, gerechtfertigt, richtig vor Gott und geheiligt. Das ist Glauben, Handeln im Glauben. Nicht sitzen hören und sagen, ja, ich anerkenne, dass ein Gott existiert, das ist zu wenig. Sondern das Erlösungswerk Jesu muss im Glauben für sich persönlich angenommen werden. So, es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um eine unsichtbare Veränderung, die im Verborgenen stattfindet oder gefunden hat. Das Ausziehen des alten Wesens, wo jetzt viele sagen, ja, aber ich habe da so den Mundpunkt, aber das ist halt meine Art. Ich kriege das nicht los. Das ist halt meine Art. Das ist die alte Art. Und hier heißt es, es gibt unsichtbare Veränderung, eine verborgene Veränderung, ein Ausziehen des alten Wesens. Die alte Art wird durch die Bekehrung, durch die Taufe in den Tod gegeben und wir leben jetzt im Glauben. So, das Argument zählt nicht bei Gott. So bin ich halt. Ich kann nicht. Ohne mich könnt ihr nichts sagen. Aber Paulus schreibt dann nicht mehr. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Und wisst ihr, diese Herausforderung, die begegnet jeden. Jeder von uns hat solche Situationen, wo er sagt, ja, ich bin halt so und ja, ich kann halt nicht. Und jene und meine Familie, die war nicht perfekt und die Lehrer waren nicht perfekt. Und mein Lebenspartner und meine Partnerin sind auch nicht perfekt. Da gibt es so viele Gründe, warum was nicht geht. Aber Gott sagt, pass auf, dein altes Wesen muss in den Tod gegeben werden. Wir ziehen das aus, wie Kleider. Wir lassen das los, das gehört nicht mehr zu uns. Wer ein utopischer Fluch war, das passt nicht mehr zu einem Wiedergeborenen. Geht nicht. Und das zählt auch nicht zur Wenigkeit. Das geht nicht. Wird von Gott nicht akzeptiert. Sondern Gott hat uns die Kraft gegeben durch den Heiligen Geist. Die Beschneidung ist ein Zeichen der Unterordnung auch des Leibes unter Gottes Gebot, unter Gottes Wort. Also heute ist damit die Beschneidung. Die Unterordnung beginnt immer im Herzen. Immer im Herzen. Und im Alten Testament hat Gott beklagt, dass praktisch das Volk Israel immer nur eine äußerliche Beschneidung vollzogen hat, aber in seinem Herzen, im Leben, das Böse weiter gewuchert ist. Man kann nicht sagen, nee, ich werde Gottes Volk und dulde das Böse. Das geht nicht. Das Böse wuchert. Im Untergrund, im Verborgenen. Das passt nicht zu Christen. Nicht die Beschneidung, so wie die jüdischen Lehrer gesagt haben, ermöglicht den Zugang zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, sondern der Glaube an Gott, an ihn, an Jesus, an der Dreieinigkeit. Der Glaube macht uns gerecht und er macht uns vor Gott richtig. In anderen Worten, Gerechtigkeit heißt, ich bin richtig vor Gott. Und warum bin ich richtig vor Gott? Warum sieht mich Gott als angenehm an? Weil diese Gerechtigkeit mir von Jesus übertragen wird, zugerechnet wird. In meiner Gerechtigkeit kann ich vor Gott nicht bestehen. Nochmals, wer wer nur gute Werke von Gefallen will, der muss 100% alles tun. Und ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich habe alles eingehalten. Wie können wir das? Wir müssen eingestehen, ich kann nicht vor dir gerecht sein in meiner eigenen Art, sondern ich bin auf deine Gnade angewiesen. Ich vertraue dir, ich vertraue dem Evangelium, dass das, was Jesus getan hat, dass es nur mich war. Und ich brauche das, dass mir zugerechnet wird, dass der Vater in Jesus in mir sieht. Das ist unsere Stellung, denn ich muss es immer wieder sagen, so bei den Königskindern, vielleicht es gibt mehrere Königshäuser in Europa, wenn da Kinder geboren werden, das sind Königskinder. Aber wenn die klein sind, die machen genauso Dreck, die machen genauso die Windeln voll, die werfen vielleicht bestimmt auch mal ein paar Gläser runter, die machen auch Fehler und doch sind sie Königskinder. Und die müssen jetzt lernen, sich als Königskinder zu benehmen, zu verhalten. Und wir sind auch Gläubige, wir sind Königskinder. Und wir sind jetzt herausgefordert, uns als solche Gläubige zu verhalten. Das Wort Gottes sagt uns, wie das geht. So, dann gibt es zwei Seiten unseres Zeits. Der Stellung nach sind wir vollkommen in Christus, weil das, was Christus uns getan hat, uns zugerechnet wird. Das wird uns angerechnet. Aber praktisch gesehen müssen wir lernen, in diese Stellung hineinzukommen. Römer 28. Alle Dinge müssen zum Besten gegeben und geben, nach seinem Vorsatz von uns sind. Und dass wir Christus ähnlicher werden, das sagt ja das Wort Gottes, wir sind noch nicht gleich, sondern wir sind auf dem Weg, Christus ähnlicher zu werden. Und wisst ihr, da gäbe es noch viel zu sagen. So, es heißt übrigens, dass ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid von Christus abgetrennt. Ihr seid nicht in Verbindung mit Christus. Wenn das Gott uns sagen würde, dann müssten alle Alarmglocken läuten und alle Warnlampen. Du bist von Christus abgetrennt. Das heißt, du stellst die Gefahr des ewigen Todes, der Trennung von uns. Von Christus wird man nie abgetrennt werden. Jesus sagt in Johannes, ich bin der Leib von mir seid gerettet. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt mich um, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen. Wer nicht in Verbindung mit Jesus bleibt, denn es sind die Regeln, die verdorrt, kein Wasser mehr, kein Saft, verdorrt und wird weggeworfen. Uns rettet nicht unsere Wissenschaft. Uns rettet auch nicht irgendwelche Geheimnisse. Uns rettet nur unser Glaube an Jesus Christus. Dass sein Erlösungswerk uns zugerechnet wird, das rettet uns. Wenn wir das ernst nehmen, im Glauben und dann danach handeln. So. Ihr seid von Christus abgetrennt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Aus der Gnade gefallen. Was heißt denn Gnade? Gnade heißt unverdiente Gunst. Es heißt aber auch, Gnade ist Gottes Freundlichkeit, die er denen zuteil werden lässt, die sie nicht verdient haben. Also Gottes Freundlichkeit, die wir bekommen, die wir eigentlich nicht verdient hätten. Das ist Gnade. Gott geht mit uns freundlich um, obwohl wir es nicht verbieten. Das ist Gottes Gunst. Er wendet uns sich uns zu, obwohl wir es nicht verbieten haben. Und dann heißt es hier, denn in Christus Jesus hat er Beschneidung noch unbeschnitten sein kann. Warum Beschneidung, wie gesagt, im Alten Testament war es ein Ritual, ein gewisser Formalismus. So, wenn du beschnitten wirst, hast du das Ritual nicht gemacht. Aber die Frage war, was war mit deinem Herzen los? Hast du nach dem Glauben gelebt? Und wenn du nicht beschnitten wirst und geworden bist, genau das gleiche, dann ist es ein Ritual. Also, in Christus haben wir entscheidend nicht irgendeine Kraft, sondern woher kommt die Kraft? Der durch Liebe wirksame Glaube, da kann man die Kraft. Dazu gibt Gott die Kraft. Liebe ist das Motiv, die Antriebskraft. Aus Liebe zu Jesus sollst du handeln. Von Christus sollte das Befolgen von diesen Maßstäben, wie ich habe ja gesagt, und das Wort Gottes sagt, das Gesetz ist nicht böse, das Gesetz ist gut, dann nur ein Problem. Wenn dir jemand sagt, du musst so und so verarbeiten, du musst so und so machen, dann ist es okay. Aber die Frage ist, woher habe ich die Kraft, das zu tun? So, das Alte Testament hat gute Dinge gesagt, aber die Leute hatten in der Regel keine Kraft zu tun. Deshalb müssen sie Opfer bringen, Blut fließen. So, im Neuen Testament heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. So, und dann heißt es, Beschneidung und Beschneidung sein, irgendwas hat keine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Da haben wir Liebe, wir haben Glaube und wirksam bedeutet Handeln, Werke. Das gehört auch dazu. Diese drei Dinge, Liebe, das Motiv, Liebe zu Gott, der Glaube, das Vertrauen in Gott. Und wenn wir Liebe und Vertrauen zu Gott haben, werden wir aus Liebe handeln. Die Abraham gehandelt hat. Also nicht sitzen, hören und nicht tun, sondern handeln, dass das Gott uns zeigt. Der Heilige Geist, den Licht und nicht den Glauben in dieser Welt. Wir sind ein Licht in der Dunkelheit. Wir repräsentieren das Reich Gottes in einer Welt der Finsternis. Und Gemeinde ist kein Luxus. Wir brauchen die Stärkung, in der Gemeinschaft, um stehen zu können im Alltag. Das gilt auch, diese Kraft und diese Autorität gilt auch für deinen Berufsalltag. Gott sagt, du bist ein Gotteskind und ich rüste dich mit Kraft aus. Und du nahmst dich, du stehst in deinem Platz und du erledigst deinen Job. Und ich gebe dir die Kraft. Und wenn du betest, dann mache ich das. Amen.
Amen.
Ich habe das erlebt, ich bin in Athleten, Berufsleben gestanden. Ich weiß, was ich sage. Wir können das. Bis wir oft sagen, ja, ich kann das nicht, und das und jenes. Doch. Im Namen Jesu können wir, stimmt's? Im Namen Jesu. Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt in dem Himmel und auf Erden. Darum geht es. Ich bin mit euch. Bis ans Ende der Welt. Also wenn der Welt alle Macht hat, mit uns ist, warum sollten wir etwas nicht können? Er wird uns mit Mose hat gesagt, nimm doch jemand anders, schick jemand anders nach Ägypten. Ich kann nicht reden. Gott hat gesagt, nein, du gehst. Ich habe dich berufen und ich ändere meine Berufung nicht. Das ist deine Aufgabe. Also, ich schicke dir einen Assistenten, den Aaron, der hilft dir. Er kann vielleicht besser reden, aber ich habe dich berufen zu dieser Aufgabe und ich will, dass du die Aufgabe machst. Amen. So. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Wer Jesus nachfolgt, der wird eine neue Schöpfung bei der 175. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und ist und werden. Amen. Also das Aufstehen und Beten. Herr Jesus, danke dir einfach für dein Wort, Herr. Dein Wort ist nicht immer leicht zu verstehen. Manchmal ist es kompliziert, aber Herr, dein Geist kann es uns ausschließen. Herr, wir wollen deine Kinder sein, dass du sagst, selbst welche Liebe uns dein Vater gezeigt hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und es auch sind, Herr. Wir sind deine Kinder, Vater. Und Herr, als deine Kinder sind wir Königskinder, sind wir geheiligt, sind wir gereinigt, sind wir ausgerüstet in Kraft aus der Rede. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass du uns gebaut und uns dein Reich gebaut. Danke, dass du uns ermutigst und dass du uns immer wieder durchlässt durch schwierige Situationen durch. Aber du schenkst uns auch Freude, Herr, wie unsere Kinder bei dir geschickt werden. Herr, sei liebe und wir uns setzt uns in Bewegung, dass wir nicht schweigen können, sondern von dir reden. Ich danke dir von Herzen, dass du weiterhin das Glück bist, bis du wiederkommst. Amen.